ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thees und mich interessiert natürlich ganz oft, wer sind die Menschen hinter den Rollen? Mein Gast in dieser Folge ist ein neuer Tatortermittler, Dennis Moschito.
Talk mit Thees.
Ich habe schon die Eigenschaft, mich für Dinge zu interessieren, die niemand anderen interessieren und mich dann da total fallen zu lassen. Das wird mal angesprochen, die Frage steht im Raum, ist Mario Schmidt Autist oder nicht? Ich kann das gar nicht beantworten. Ich kenne genug Leute, die ähnlich sind wie er, zum Teil auch ich eingeschlossen, und aber auch Leute, die ich nicht als Autisten bezeichnen würde. Leute, die einfach schusselig sind, ein bisschen schräg sind.
Ja.
Und so sehe ich Mario Schmidt. Man sollte die Leute nicht dahin zwingen, ablehnend zu reagieren auf etwas, was man vorhat.
Du hast die Luft gelesen.
Ich habe die Luft gelesen.
Du hast Kugi Oyomo gemacht.
Ja, genau. Ich würde sagen, dass ich ein wahnsinnig undisziplinierter Mensch bin. Aber Disziplin, die einzige Möglichkeit ist für mich, das zu kontern.
Dennis Moschito ist Schauspieler, der unglaublich viel schon gedreht hat, auch wenn viele ihn gar nicht so auf der Pfanne haben. Er hat damals in relativ kurzer Zeit Filme gemacht wie Kebab Connection, Supersex oder den Film Chico von Fatih Akin. Mit ihm in der Hauptrolle, lief in den Kinos oder in Jerks, hat er sich selber gespielt. Die Kinder kennen ihn aus der Sendung mit dem Elefanten. Er hat immer betont, dass ihm Erfolg und Prominenz nicht so wichtig sind. Deswegen hat er sich auch ganz oft für Projekte entschieden, die ihn tatsächlich interessieren. Dazu passt auch, dass er ein etwas unaufgeregter Typ ist. Aufgewachsen in einem Kölner Arbeiterviertel. Vater war Italiener, Mutter kam aus der Türkei. Und für ihn war schon relativ früh klar, er möchte Schauspieler werden. Auch wenn er dann erst einmal ein bisschen Philosophie studiert hat. Ein Thema, das ihn auch heute noch begeistert. Mal gucken, bin gespannt, ob er euer Interesse für Schopenhauer wecken kann. Er begeistert sich genauso für Japanisch. Da hängt er sich seit vielen Jahren rein und lernt diese Sprache. Das fand ich besonders interessant. Da wollte ich auf jeden Fall einiges wissen. Und wir gehen so ein paar besondere japanische Wörter durch, die es nur in der Sprache gibt, und lernen ihn darüber ein bisschen kennen mit seinem Weg und seinen Vorlieben. Fortan wird er auch als neuer Tatortermittler zu sehen sein, an der Seite von Wotan Wilke Möhring, als ja richtiger Nerd, ein IT-Ermittler, der sich überall einhacken kann. Warum Dennis sich in seiner Jugend ganz gut mit dieser Szene auskannte, das erzählt er, der sich auch privat als Nerd bezeichnet, hier in dieser Folge. Viel Spaß.
Ein Podcast von SWR3.
Guten Tag.
Ja, guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
Oder konnichiwa.
Oder konnichiwa,
ja. Du bist ein großer Japanisch-Fan.
Ja, das
nicht mehr so?
Könnte man so. Doch, auf jeden Fall.
Also, immer. Also meine beste Freundin hat mir erzählt, also das Erste, was mir sofort zu ihm einfällt, ist, dass er sagt, ey, der spricht Japanisch, der lernt Japanisch.
Ja, sprechen ist etwas viel gesagt. Also ich kann einfache Konversationen, ich komme in Japan zurecht, aber wenn es so wirklich ins Getriebe geht, dann habe ich schon Schwierigkeiten.
Da darfst du keinen anderen Job haben. Nebenbei, weißt du? Um das so richtig zu erlernen.
Ja. Oder man verbringt da am besten eine gewisse Zeit.
Wie lange warst du schon in Japan? Also so?
Ich war nie länger als 4 Wochen dort, aber über mehrere Jahre eigentlich fast jährlich einmal. Also ich war da jetzt so um die, weiß nicht, 10 Mal oder so.
Ja.
Und werde Ende 26 dann auch wieder hin. Ich war jetzt 2-3 Jahre nicht mehr da. Freue ich mich sehr drauf.
Wie feiern die Japaner Weihnachten?
Die feiern Weihnachten, obwohl, echt? Ich meine, Shintoismus und Buddhismus sind da die Religionen, ja, aber die feiern, weil die das irgendwie schön finden. Und es gibt da ganz skurrile Bräuche. Also seltsamerweise ist Kentucky Fried Chicken zu Weihnachten der Ort, an den man geht. Leute bestellen dafür horrendes Geld frittierte Hühnerteile. Und dieser Colonel Sanders ist dann als Weihnachtsmann verkleidet. Und viele Japaner und Japanerinnen halten Colonel Sanders auch für den Weihnachtsmann.
Oh, das ist so lustig.
Das ist wirklich
abgefahren. Ich wusste nicht mal, dass der Colonel Sanders heißt.
Ah ja, okay. Ja, die Japaner wissen das.
Als Einstand für dich, als neuer Co-Ermittler da beim NDR. Du bist Cyber-Ermittler.
Ja.
Ja, das ist mal eine ganz neue Komponente auch.
Ja, durchaus. Aber etwas, das total Sinn ergibt, da ja Ermittlungen heutzutage gar nicht mehr daran vorbeikommen. Ich meine, wir sind alle miteinander vernetzt. Wir alle haben Handys. Wir alle sitzen am Computer den ganzen Tag. Also das spielt einfach massiv eine Rolle.
Du selber hast ja auch so eine kleine Jugendhacker-Vergangenheit. Also du bist ein Technik-Nerd. Das weiß ich.
Genau, Technik-Nerd.
Das ist bis heute nicht anders, ne?
Damit kann ich sehr gut leben. Hacker ist natürlich ein aufgeladener Begriff. Ich sage immer, das ist wahnsinnig kompliziert und ich finde es klar, dass ich das sage, ein bisschen langweilig.
Ja, ja.
Es ist zu komplex, um das jetzt hier wirklich zu entwirren. Aber Hacker war ich nicht, nein.
Sondern was hast du gemacht früher? Also an
ich war in der Cracker- und Release-Szene und später in der Demo-Szene unterwegs. Und da sind wir an dem Punkt, wo ich sage, es ist zu kompliziert.
Okay, Cracker- und Release-Szene. Ja, genau. Ich würde mal gut gecrackt haben wir alle nicht. Was habt ihr gecrackt?
Spiele hauptsächlich.
Okay.
Und ich habe da Musik gemacht. Das hat prima in diese Szene gepasst, weil wenn man ein Computerspiel gecrackt hat, viele Leute, die damals noch einen Amiga oder einen C64er besessen haben, Leute aus meiner Generation, werden das sicher kennen. Da wurden Disketten auf dem Schulhof ausgetauscht und wenn man die gespielt hat, dann gab es vor dem Spiel so einen kleinen Vorspann. Dann gab es dann irgendeine Gruppe, die hatten dann so Namen wie Scoopex oder Red Sector und die haben dann gesagt, wir sind die geilen Typen, die dieses Spiel geknackt haben für euch, damit ihr es umsonst spielen könnt. Und für diese kleinen Vorspanne habe ich Musik gemacht.
Und was war dein Pseudonym? Ach, aber du warst ja der einzig Legale bei der ganzen Geschichte dann, oder? Mit der Musik, die du gemacht hast.
Es gab viele Leute, die da sehr legal unterwegs waren. Ich meine, diese Vorspanne mussten auch programmiert werden. Und aus dieser Szene ist dann die Demoszene geworden, weil Leute gemerkt haben, Moment, diese kleinen Demonstrationen unserer Kunst, die wir da machen, wir können auch einfach mal eine ganze Diskette nehmen und das vollpacken mit allem, was wir können. Und da ist dann eine sehr legale Szene draus geworden. Leute, die sich ja im Wettbewerb untereinander versucht haben herauszufinden, wer der Beste in Musik, in Grafik, in Programmierung ist. Das war eine sehr schöne, sehr lebendige Szene. Ich habe da sehr gerne meine Zeit verbracht.
Ja, da reden wir von auch also so Wettbewerben, dass man sich dann irgendwann wirklich in einer großen Turnhalle trifft.
Und aber zeigt, wie, ja. Wirklich. Das war riesig groß. Also die Szene war ja weltweit. Es gab Veranstaltungen in Dänemark. Da waren 4.000-5.000 Leute aus der ganzen Welt. Da sind Leute teilweise mit ihren Kühlschränken angereist. Also weil es halt irgendwie witzig war, Krempel mitzubringen, der da nicht hingehört. Und dann natürlich alle hatten ihre Computer dabei und dann haben dann Gruppen, die eine Demo hatten, die sie da im Wettbewerb gezeigt haben, haben dann noch in letzter Sekunde das noch fertig gemacht und man hat halt Sachen ausgetauscht und so. Und ich hatte einen relativ großen Bekanntenkreis wirklich auf der ganzen Welt und Leute, die man dann immer wieder trifft jedes Jahr. Ja.
Und du hast aber auch programmiert oder überwiegend Musik gemacht?
Ich habe überwiegend Musik gemacht. Okay. Programmierung hat mich immer interessiert. Ich war da nie besonders gut drin. Ich habe mich jetzt auch mit Python, also halt moderneren Programmiersprachen auseinandergesetzt, weil ich das Konzept des Programmierens sehr interessant finde. Und ich glaube, das ist etwas, wenn man sich ein bisschen mit Technik auseinandersetzt, durchaus etwas, was sich lohnt zu lernen.
Du hast auf jeden Fall einen ganz guten Einblick in die Arbeit von so Cyber-Experten, ja, wie diese Arbeit aussieht. Wie ist das heute? Es ist doch alles letztendlich, würden ich vermuten oder hoffen wir, so abgesichert. Also, du kennst Leute, die könnten jetzt sich auf mein Handy schalten und es steuern?
Nur wenn du einen Fehler machst. Und bei iPhones ist es nochmal besonders schwer, weil die sehr gut geschützt sind.
Okay.
Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, dass allein die PIN zu knacken, das ist nahezu nicht möglich. Also
wirklich?
Eigentlich gar nicht. Ich meine, die Polizei schafft es ja auch noch nicht mal.
Auch wenn die aus meinetwegen nur 4 Zahlen besteht.
Ja, ich meine, da kann man sich ja ausrechnen, wie viele Möglichkeiten man braucht, um sich da mit Brute Force durchzuhacken.
Ja, aber ich dachte, das macht die KI automatisch. Die macht so, die rattert alle 1.000 Nummern durch.
Ja,
also alle 10.000 Nummern durch.
Wenn du ein paar Mal falsch deine PIN eingibst, dann sperrt das Handy erst für ein paar Minuten und dann immer länger. Also Das ist auf diese Art und Weise nicht herauszufinden. Die Arbeit bei Hackern funktioniert oft über Tools, aber zu großen Teilen ist es eine Form von Spionagearbeit und auch ein Vorhalten von Informationen. Also in deinem Fall, du bist Journalist, du hast sicher Zugang zu Netzwerken, zu denen andere Leute keinen Zugang haben. Und wenn ich ein aktiver Hacker wäre, würde mich das sehr interessieren, Zugang zu diesen Netzwerken zu bekommen. Nicht, weil ich irgendetwas damit anfangen kann zum jetzigen Zeitpunkt, aber vielleicht irgendwann. Und ich versuche, das alles vorzuhalten. Und da geht es oft auch über Social Engineering. Das heißt, ich trete da nicht heran, ich gebe mich als jemand anders aus, ich versuche irgendwie an Informationen zu kommen. Ich würde hier ins Studio kommen und sagen, ich bin Telekommunikationsmitarbeiter, ich muss mal kurz an die Buchse. Solche Sachen.
Also das ist Hacking heute.
Ja, absolut.
Und das nennt sich Social Engineering.
Social Engineering, ja.
Cool.
Leute anzurufen und einfach zu fragen, können Sie mir Ihre Kreditkartennummer durchgeben? Wir haben hier bei der Sparkasse ein Problem.
Ja.
Und man macht das 100 Mal, 5 Leute geben einem die Nummer.
Auch das ist Hacken heutzutage.
Ja, absolut.
Also, das ist ja viel analoger, als wir denken.
Ja, sehr.
Ja. Du warst auf jeden Fall super pünktlich.
Ja.
Wie auch Mario Schmidt.
Ja, bin auch pünktlich.
Du warst pünktlich. Wir waren am Südflügel verabredet.
Stimmt, da hätten wir noch einen Gag draus machen können.
Das ist nämlich der erste Satz.
Chance.
Der erste Satz, den du sagst in deinem ersten Tatort als Cyberermittler. Mhm. Mario Schmidt, ganz besonderer Typ, definitiv ein Nerd, der ständig seine Musik auf dem Kopf hat, ständig die Stöpsel im Ohr hat. Und er ist ein ganz liebenswerter Nerd auf jeden Fall.
Das hoffe ich doch.
Die sozialen Kompetenzen sind ja eher ein bisschen eingeschränkt. Also er ist schon so ein Wundersamer, aber trotzdem irgendwie so ganz nett. Er ist jetzt aber nicht also so der klassische Autist, dessen Fähigkeiten man jetzt verwendet. Weißt du, man sagt ja Autisten ganz oft fälschlicherweise einfach diese ganz besonderen Fähigkeiten nach, wofür man sie fast schon bewundern muss. Kann passieren so etwas, ist jetzt aber nicht Teil des Spektrums unbedingt.
Ja, ne? Also viele Menschen leiden da sehr drunter und deshalb bin ich da immer vorsichtig. Das wird mal angesprochen, die Frage steht im Raum, ist Mario Schmidt Autist oder nicht? Ich kann das gar nicht beantworten. Ich kenne genug Leute, die ähnlich sind wie er, zum Teil auch ich eingeschlossen, und aber auch Leute, die ich nicht als Autisten bezeichnen würde. Leute, die einfach schusselig sind, ein bisschen schräg sind.
Ja.
Und so sehe ich Mario Schmidt.
Gut, das Spektrum ist so breit. Wahrscheinlich haben 80% aller Menschen irgendwo etwas auf diesem Spektrum. Man muss es halt auch nicht immer benennen. Die Parallele aber zu dir, weil du sagst, auch ich erkenne mich da in gewisser Weise wieder. Liegt wo?
Also in seinem Nerdwesen in jedem Fall. Ich habe schon die Eigenschaft, mich für Dinge zu interessieren, die niemand anderen interessieren. Und mich dann da total fallen zu lassen. Also, ich meine, es fängt ja mit der japanischen Sprache auch an. Ich meine, das ist eine sehr populäre Sprache. Es ist nichts Besonderes, sich für Japan zu interessieren. Es gibt genug Leute, die über Anime und Manga daran kommen. Ja. Aber dann sich hinzusetzen und zu sagen, nee, ich möchte irgendwann Japanisch sprechen können in einer Art und Weise, dass ich mich frei darin bewegen kann. Und ich mache das jeden Tag. Ich sitze jeden Tag eine Stunde da und lese japanische Texte mittlerweile. Und mache das sehr gerne.
Oh, das ist aber schön. Pass mal auf. Ja. Ich habe, weil ich Japanisch auch schon immer, ich habe kenne nichts, aber ich fand es immer faszinierend. Das hat mich auch als Junge schon, ich war auch noch nie da, aber es hat mich fasziniert, das Land und die Schriftzeichen. Ich liebe das bis heute, würde natürlich gerne das auch erlernen, aber ich weiß, ich kann nicht genug Zeit investieren. Aber krass, eine Stunde jeden Tag. Und du bist ein sehr disziplinierter Mensch, von Haus aus auch?
Ich würde sagen, dass ich ein wahnsinnig undisziplinierter Mensch bin. Aber Disziplin, die einzige Möglichkeit ist für mich, das zu kontern. Also wenn ich nicht total streng mit mir wäre, dann würde ich einfach nur mittags aufstehen und essen, was ich will. Und ich habe einfach irgendwann gemerkt, dass Disziplin auch nur ein Muskel ist, den man trainieren kann. Mhm. Und das fühlt sich sehr, sehr gut an. Und man fängt mit kleinen Schritten an und sieht die ersten Erfolge und wird dann strenger mit sich selbst, ohne zu übertreiben. Ja, ich finde, Disziplin ist eine Eigenschaft, die wirklich, ist eine der würde ich sagen, eine der wichtigsten Eigenschaften, die ich besitze.
Wie schaffst du das, streng mit dir zu sein?
Also wie gesagt, man fängt ja klein an.
Ja.
Also wenn ich mich entscheide dazu, jeden Morgen joggen zu gehen, dann wache ich am ersten Morgen auf und bin die Person, die überhaupt keinen Bock dazu hat. Mhm. Und dann überwinde mich am nächsten Tag nochmal und irgendwann wache ich als der Typ auf, der morgens joggen geht.
Aber das ist halt das Tolle, dass du es schaffst, einfach diesen Schritt zu machen. Und es war ja nicht immer so, wie du gerade angedeutet hast. Und frage ich mich, wann kommt der Punkt, wo man das schafft?
Ja, irgendwann hat man halt die Schnauze voll und fühlt sich unwohl mit sich selbst und der Situation. Und wie gesagt, es sind nur die ersten Schritte. Also es ist nur eine Woche lang unangenehm. Danach, es wird leichter.
Das ist halt der Punkt, wenn man vielleicht erwachsen geworden ist. Hm. Hast du das jemals erreicht?
Ich glaube
erwachsen
nicht.
Erwachsen werden?
Nein.
Es gibt wunderbare Worte im Japanischen. Hm. Das wissen viele von uns.
Hast du welche rausgesucht?
Ja, die Dinge ausdrücken, die wir so nicht haben, aber die Japaner haben ein Wort dafür.
Oh, zack, jetzt bin ich in der Japanischprüfung. Gut.
Nein, es ist keine Prüfung. Ich will mit dir zusammen diese Worte durchgehen.
Ah, okay.
Und was sie einfach vielleicht über das Land sagen.
Gerne.
Das ist einfach total spannend. Ich habe extra die deutsche Beschreibung weggelassen bei dir. Ja. Hier ist der Zettel, aber du kannst mal gucken, ob du alle kennst.
Okay, das sind Kanji, das ist natürlich brutal.
Oh nein, das ist schwer.
Nee, das geht.
Ach, okay, Schriftzeichen. Also das erste Wort, also erkennst du sofort, was es ist?
Ich muss ein bisschen überlegen, weil Kanjis sind nochmal recht speziell. Also es gibt halt mehrere tausend Zeichen. Ich würde von mir sagen, dass ich vielleicht 2000 kenne.
Wow.
Aber ich kann sie nicht lesen. Also ich kann nicht die Lesungen alle, weil jedes Zeichen auch zum Teil mindestens eine, aber in vielen Fällen auch manchmal 5, 6, 7 unterschiedliche Lesungen hat, je nachdem, welches Zeichen darauf folgt oder in welchem Kontext das ist. Ja.
Also das ist jetzt kein Test, deswegen. Okay. Also das erste Wort ist Komorebi.
Ja, das ist...
Das kennst du, ne?
Ja, das ist... Ist es das Licht, das durch Blätter fällt? Oder
genau,
ist ich,
so, genau, das gefilterte Sonnenlicht, das durch die Blätter fällt.
Ja.
Und ist das nicht so unglaublich schön, dass man ein eigenes Wort dafür hat? Was sagt es zum Beispiel über dieses Land Japan aus, dass sie ein Wort dafür haben?
Das sagt, dass Japan ein ganz wundervolles Licht hat, das, wenn es durch die Blätter fällt, ganz traumhaft ist.
Nee, nein, das gibt es aber auch hier, Komorebi, oder? Hast du Komorebi noch nie gesehen? In deiner Heimatstadt Köln gibt es da kein Komorebi. Kölner Komorebi.
Das ist eine gute Frage. Also wir haben Ginkgo-Bäume zum Beispiel, die in Japan auch, die eigentlich aus Japan kommen. Ja, muss ich mal drauf achten. Nee, ich meine, am Ende sagt es, dass Japaner ein sehr starkes Verhältnis zur Natur haben. Und das kommt natürlich durch die Religion, durch den Shintoismus, der eigentlich eine Naturreligion ist. Und ja, dass die Japaner ihr Land lieben.
Warst du schon zur Zeit der Kirschblüte
da? Ja, war ich auch da. Ja. Dann drehen die Japaner komplett durch.
Ja. Gibt es irgendetwas Vergleichbares? Ich weiß, in Bonn zum Beispiel haben wir die wunderbare Heerstraße, wo ich es nie hinschaffe. Jahr für Jahr, ich will immer hingehen. Meine beste Freundin, wir verabreden uns immer. Und genau an den Tagen, wo die Kirschblüte gerade aufpoppt, für ein paar Tage, kriegen wir es nicht hin. Aber es ist ein Erlebnis für sich, oder?
Ja, das ist schon spannend. Besonders, weil die Japaner dann so Kirschblüten besoffen durch die Stadt pilgern und man auch mittags sich im Parks trifft unter den Kirschblüten und dann gemeinsam schon irgendwie Alkohol trinkt. Das machen auch Leute während der Mittagspause. Da geht man dann geschlossen mit der ganzen Firma in den Park und besäuft sich und geht dann weiter an die Arbeit.
Ich will jetzt keine Klischees bedienen, aber eine Freundin von mir, die in Tokio mal war, die hat dann erzählt, dass sie auch wirklich an einem ganz normalen Tag, tagsüber, Menschen zum Beispiel, die so wunderbar kostümiert sind, in Manga, als Manga-Figuren verkleidet, dass sie die gesehen hat. Mhm. Und das fand ich auch irgendwie sehr, sehr schön. Ist das etwas, was wir jeden Tag dort erleben? In einer Stadt wie Tokio?
Also Tokio ist ja eigentlich keine wirkliche Stadt, wenn man das ganz genau nimmt. Das ist eigentlich eine Region. Und in der Region leben 40 Millionen Menschen, glaube ich, 30, 40 Millionen Menschen. Also unfassbar groß. Ja. Und da gibt es ganze Stadtteile, die ja halt eben sehr speziell sind. Also wenn man Lust hat auf Anime, Manga, auf verkleidete Menschen, Cosplay, dann ist ein Stadtteil wie Harajuku der richtige. Da sind halt ganz viele junge Menschen. Es gibt viele schöne bunte Cafés. Und ja, wenn man da über die Straße geht, da fühlt sich ein bisschen an wie Karneval.
Wie heißt das große Vergnügungsviertel? Also das, wo diese krasse Kreuzung ist.
Shibuya.
Shibuya, das ist so das Vergnügungsviertel, wo ja die Ampeln gehen auf grün für alle. Und ich glaube, in alle Richtungen überqueren Menschen dann diese Straße.
Ja, das ist schon fantastisch.
Wie fühlt sich das an, wenn man Teil dieses Meeres ist, von Fischen, die dann plötzlich alle diese Straße überschwimmen? Es muss ja, ich glaube, mit einer Ampelschaltung irgendwie mehrere Tausend, Zehntausend Menschen oder so.
Ich glaube, es gibt kaum einen Ort, an dem man sich mehr als Tourist fühlt, dann, wenn man da ist. Ja, es ist überhaupt, die Stadt ist einfach stellenweise so voll und es sind so viele Menschen da. Und dann bewegt man sich dadurch und es ist völlig ruhig zum Teil, was ganz schwer nachvollziehbar ist. Japaner können wahnsinnig ruhig sein und dann geht man irgendwie einmal um die Ecke und dann wird man angebrüllt von Megafonen und Musik überall und so. Also dieser Wechsel zwischen laut und leise, aber auch zwischen der traditionellen Kultur und der Moderne ist in Japan allgegenwärtig.
Das zweite Wort ist Wabi-Sabi.
Ja. Das ist ja etwas, das auch hier vielleicht dem einen oder anderen bekannt ist. Wabi-Sabi ist das Prinzip, dass etwas nicht perfekt sein muss, um schön zu sein.
Ja.
Dass Dinge, die man benutzt, also auch, dass etwas nicht teuer sein muss, damit es von uns für Bedeutung ist. Also eine alte Schale, die man mal geschenkt bekommen hat von seinen Großeltern, die schon einen Riss hat. und sich darum zu kümmern, die wieder zu flicken und zu sagen, all diese Blessuren, die die Dinge haben, die uns im alltäglichen Leben begleiten, sind etwas Schönes und etwas Erhaltenswertes.
Und unter Umständen ist die Schale mit dem Sprung, die vielleicht gekittet wurde, mehr wert als die Schale im Originalzustand,
absolut,
oder?
Ja, ja.
Was total faszinierend
ist. Ja, was aber auch total Sinn ergibt.
Ja. Ne,
natürlich. Sie ist aufgeladen mit etwas.
Die Schönheit des Unvollkommenen, die dort wirklich gefeiert wird. Das ist also eine ganze philosophische Haltung eigentlich, die dahinter steht.
Total, ja.
Inwiefern bist du Perfektionist? Als Schauspieler, denke ich mir, fällt einem das leicht, kein Perfektionist zu sein. Mhm. Du warst aber auch schon Regisseur, du drehst auch Filme.
Ja.
Schock war einer deiner Filme zum Beispiel, in denen du nicht nur mitgespielt hast, vor allem wolltest du auch da mit Co-Regie machen. Als Regisseur fällt einem das doch wahrscheinlich schwerer, oder? Nicht perfekt zu sein.
Naja, man muss in jedem Fall Kompromisse eingehen. Und die Dinge funktionieren nicht am Set, so wie man sich das wünscht.
Nie.
Wenn man,
selten.
Ich glaube auch, es geht so weit, dass wenn man einen Film dreht und ein Tag läuft perfekt, alles so, wie man sich das vorgestellt hat, dann ist irgendwas verkehrt. Weil die Momente, wo etwas aus dem Ruder läuft, sind eigentlich immer die großen Chancen. Also ich habe bei Schock gab es Tage, wo ich dachte, wir kommen nicht durch, wir schaffen es nicht. Etwas ging fürchterlich schief und wir mussten eine Alternative finden, eine Alternativlösung. Und haben dann was anderes gefunden und das war besser als das, was wir uns eigentlich gedacht hatten.
Weißt du ein konkretes Beispiel noch?
Ja, es gab den großen Shootout am Ende des Films. Da ist uns das Wetter in die Quere gekommen und plötzlich hat es gestürmt. Und das war der teuerste Drehtag, weil ja, wir haben eine Straße gesperrt. Das war eh ein Film mit wenig Budget. Und dann konnten wir das nicht so machen, wie wir das wollten. Vor allen Dingen hatten wir da mehrere Autos und sowas und dann haben wir uns einfach umentschieden und haben gesagt, okay, ein Anschlag passiert über ein Motorrad und das sah sehr viel spektakulärer aus. Wir haben es dann einfach an einem anderen Tag machen müssen, konnten nochmal drüber nachdenken und haben die Situation besser gemacht, als sie vorher war.
Schön. Dann Wort Nummer 3 ist Mono no Aware. Also ich habe es, wie sprichst du es aus?
Mono no Aware.
Okay, Mono no Aware.
Das weiß ich nicht.
Das ist die sanfte Melancholie angesichts der Vergänglichkeit der Dinge.
Tja.
Also dieses Akzeptieren von Vergänglichkeit, einfach sich bewusst konzentrieren auf die Schönheit, diese Schönheit wahrnehmen und aber auch ihrem unausweichlichen Ende, was einfach so dazugehört. Was auch dazu beiträgt, dass man es eben dann als so schön empfindet, weil es eben nicht für immer ist. Wie hat sich bei dir das Verhältnis zum Tod über all die Jahre entwickelt? Ich musste mich immer dran denken, wir hatten immer alle furchtbar Angst vom Tod und versuchen, den immer fernzuhalten. Und mittlerweile sind wir in der Gesellschaft so weit, dass wir ihn versuchen, so in die Mitte zu holen, zu integrieren, was aber den meisten vielleicht immer noch nicht so ganz gut gelingt.
Ja, man hat zum Tod ein Verhältnis und dann prüft das Leben wirklich das Verhältnis, das man zum Tod hat. Also wie gesagt, meine Eltern sind ja beide verstorben. Da durchzugehen, das rüttelt einen schon durch und bringt auch mal eine neue Perspektive. Der Tod hat mich immer total fasziniert, auch philosophisch, auch metaphysisch. Deshalb denke ich schon viel darüber nach. Und ich finde, da steckt etwas sehr Mystisches drin, was all unser Denken nicht durchdringen kann. Und da ist auch etwas sehr Schönes.
Mhm. Philosophisch.
Ja.
Du hast ja mal Philosophie studiert.
Ja.
Wie ernsthaft? Zu Ende hast du es ja nicht studiert.
Nein,
ein paar Semester.
Nee, studiert würde ich sagen, habe ich das sehr nicht ernsthaft. Aber ich habe die Philosophie immer sehr ernst genommen. Also als ich angefangen habe zu studieren, habe ich parallel schon gedreht. Und mir war dann relativ schnell klar, dass das der Weg ist, den ich gehen will. Und ich habe auch gemerkt, dass Philosophie in diesem universitären Kontext mich nicht sonderlich interessiert hat. Und dass ich die philosophischen Themen, die mich ansprechen, die mich interessieren, dass ich mich damit auch privat auseinandersetzen kann. Was ich auch gemacht habe und nach wie vor auch tue. Ich bin auch nach wie vor sehr aktiv und schaue, was so aktuell passiert, besonders in der Philosophie des Geistes. Das interessiert mich am meisten. Und ja, das ist ein Feld, das mich sehr interessiert.
Was gehört alles dazu zur Philosophie des Geistes? Was ist da so eine Kernfrage, mit der wir uns vielleicht alle mal beschäftigen könnten?
Ja, eine Kernfrage, also ist tatsächlich, was ist das Bewusstsein und ist das Bewusstsein fundamental oder nicht? Und die Frage auch, ob Physikalismus, also halt eine materialistische Vorstellung von der Welt, nämlich es existieren nur die Dinge, die man anfassen kann, die man messen kann und alles andere kann man ignorieren, ob diese Haltung zur Welt die richtige ist.
Mhm. Wenn du damals gedreht hast schon,
ja.
Und dann lief es ja offensichtlich ganz gut. Du hast da wahrscheinlich als Junge schon davon geträumt, dann Schauspieler. Warst du Theatergruppe und so an der Schule und so weiter?
Also
über Theater. Und dann bist du schon so weit und du wirst entdeckt und du drehst und so. Und dann aber nochmal plötzlich an eine Uni zu gehen.
Mhm.
Wie kam das?
Das war, ich habe Abitur gemacht und danach dachte ich, studiere ich. Das war einfach ganz einfach folgerichtig.
Gehörte dazu.
Genau.
Oft wollen ja so die Eltern, gerade aus Migrantenfamilien, die wollen ja auch immer, dass ihre Kinder also am liebsten so Rechtsanwälte werden oder Ärzte oder so. Das hören wir ja immer wieder. Das ist immer der Wunsch.
Das war bei meinen Eltern noch nicht anders.
Okay,
also meine Mutter hätte es am liebsten gesehen, wenn ich Arzt geworden wäre.
Okay,
natürlich.
Man kennt das, es hört man natürlich
nicht besonders einfallsreich, aber.
Okay, aber war die happy mit dem Philosophiestudium? War das was?
Ich glaube, so richtig verstanden, was das ist, hat sie nicht. Die war einfach nur glücklich darüber, dass ich überhaupt zur Universität gegangen bin. Und um ehrlich zu sein, ich bin dann hingefahren, habe mich in die Mensa gesetzt. Also das, ja.
Was die Eltern nicht wussten, vermute ich mal.
Ja.
Für die warst du ein Student, auf den sie stolz sein konnten dann in der Zeit, oder? So, dann haben wir das Wort Nummer 4. Das ist ein so zauberhaftes Wort.
Ikigai ist das, ne?
Vier.
Ah, ich bin bei 5.
Du warst schon bei 5. Ikigai ist völlig richtig. Machen wir vorher kurz noch die 4. Tsundoku.
Tsundoku.
Aber das kennst du.
Nee.
Tsundoku, da geht es darum, Bücher, die wir kaufen und die wir ungelesen stapeln.
Ah,
oft mit der festen Absicht, sie irgendwann zu lesen.
Mhm.
Aber die Stapel werden immer größer. Die Stapel der Bücher, die wir kaufen, in der Absicht, sie zu lesen, was wir eventuell nie tun werden. Und dass man dafür einen Begriff hat, wann auch immer ich dieses Wort zitiere, denn das findest du so in so Sammlungen besonderer Wörter gerne, sagen alle sofort, oh ja, wirklich.
Ja.
Und ich finde es so toll, dass die dafür ein eigenes Wort haben.
Ja, man kennt es auf jeden Fall, das Problem.
Alle. Bist du ein guter Leser?
Ja, ich lese auf jeden Fall immer irgendetwas.
Ja.
Ich habe mittlerweile, bin ich auf einen digitalen Reader umgestiegen.
Echt?
Ja, es ist einfach...
Es ist ganz unästhetisch eigentlich. Gerade jemand, der natürlich das Japanische feiert ja Ästhetik.
Ja.
Und auf der anderen Seite auch natürlich Hochtechnologie, so ist es jetzt nicht. Bei dir hätte ich auch gedacht, dass du auf dieses haptische Erlebnis gar nicht verzichten möchtest.
Absolut, ich möchte da nicht drauf verzichten. Und es gibt auch genug Bücher, die ich mir dann auch kaufe, aber es ist einfach zu praktisch. Also
Und du bist ein Technik-Nerd.
Ja.
Wobei die Reader, die sind mir alle irgendwie so zu träge.
Mhm.
Weißt du, so wenn man so umblättert, ich weiß auch nicht. Ich kann mich damit nicht anfreunden.
Also was ich ganz schlimm bei Readern finde, ist, dass man nie so recht weiß, wo man ist. Also man sieht dann irgendwie eine Zahl, so und so viel Prozent, aber es fühlt sich alles nach nichts an. Aber wirklich auch tatsächlich in Urlaub zu fahren, 3, 4, 5 Bücher auf dem Ding zu haben, das fühlt sich einfach super an.
Was liest du gerade?
Ich lese gerade The Shining von Stephen King auf Englisch, weil ich das nie gelesen habe. Und gleichzeitig lese ich ein Buch über die Metaphysik von Arthur Schopenhauer von Bernardo Castrop.
Okay.
Also ein Sachbuch und
ja. Wie Mick Jagger. Der liest immer einen Roman und ein Sachbuch gleichzeitig.
Ja.
Du und Mick. Ein Buch, das du am allerliebsten verschenkst.
Arthur Schopenhauer, die Aphorismen.
Nein, das kann so aber freut sich nicht jeder darüber.
Doch. Nee, freuen nicht. Man verschenkt ja keine Bücher darüber, dass sich Leute freuen. Man verschenkt Bücher, um andere Leute zu erziehen und ihnen damit auf die Nerven zu gehen. Nee, aber Aphorismen zur Lebensweisheiten sind ein ganz tolles, sehr dünnes Buch. Und ja, es geht darum, wie man ein besseres, glücklicheres Leben kann. Also ganz seltsam von einem Philosophen wie Arthur Schopenhauer, aber der hat tatsächlich ein Buch über das Glücklichsein geschrieben.
Und wie hat er es geschafft?
Ich finde es super.
Ja, aber wie hat er es geschafft, der Arthur Schopenhauer, glücklich zu sein?
Der musste...
Ach, er hat ja nur darüber geschrieben. Heißt ja nicht, dass er selber glücklich war.
Nein, ich glaube, ich weiß, man sagt ja immer, er ist ein Pessimist gewesen. Ich glaube, das ist ein bisschen zu kurz gegriffen. Aber schwer zu sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass er glücklich war, nein.
Und warum nicht? Was weiß man über ihn? Also ich weiß gar nichts über Schopenhauer. Was war das Prägnante? Wenn du Schopenhauer spielen würdest in einem Film.
Oh, das würde ich sehr gerne tun. Ich glaube, die Ähnlichkeit ist überhaupt nicht gegeben. Das wird schwierig.
Umso besser. Ja, aber wo würdest du ansetzen? Bei welcher Eigenschaft? Bei welcher Besonderheit?
Ja, es ist wirklich nicht so einfach. Ich glaube, dass Schopenhauer, also wird oft als sehr grimmiger Geselle beschrieben, dann an anderer Stelle als jemand, der zu Tisch mit Leuten saß und ganz tolle Geschichten erzählen konnte. ich aus seinen Texten sehe einfach ein intellektuelles Monstrum. Also jemanden, der altgriechisch, Latein, Englisch, Französisch gesprochen hat und wahnsinnig belesen war, wissenschaftlich auf allen Gebieten großes Verständnis hatte und ja, einfach für mich indische Philosophie nach Europa gebracht hat. Einer der ersten großen Pioniere, die diese Philosophie versucht haben, in eine Sprache zu übersetzen, die für uns verständlich ist. Der Buddha aus Frankfurt wird er manchmal genannt. Und ich glaube, dass so würde ich ihn spielen, als Buddha aus Frankfurt.
Sehr schön. Dieser Satz, man schenkt doch Bücher, um andere zu erziehen, der ist auch ein bisschen ernst gemeint, oder?
Ja, ich glaube schon.
Ich glaube, deswegen verstehst du dich auch so gut mit meiner besten Freundin Anke Engelke, mit der du auch schon viel zusammengearbeitet hast, Film gedreht,
Elefanten. Das muss man sagen, es ist schwer, sich nicht mit Anke zu verstehen. Ich bin mir sicher, dass es Leute gibt, mit denen sie nicht auskommt und auch Leute, die nicht mit ihr auskommen. Aber sie macht es einem sehr, sehr schwer, sie nicht zu mögen.
Aber ich glaube, dass ihr da wahrscheinlich so total gleich tickt. Denn sie liebt es ja auch letztendlich, andere Leute zu erziehen, wenn es um ökologische Sachen geht.
Ja, ich habe die Strafe auch schon oft von ihr abbekommen. Ja.
Welche Strafe war es bei dir? Was hast du falsch gemacht?
Ja, genau. Man macht ja immer irgendwas falsch, natürlich.
Und wir können auch drüber sprechen, weil andere Gäste haben alle schon erzählt. Sie macht sich auch selbst mittlerweile drüber lustig.
Ja, genau.
Aber was war es gleich? Eure
Begegnung? Der Sprache ist es natürlich oft.
Die Sprache?
Die Sprachpolizei.
Die Sprachpolizei,
genau. Ja, wenn ich ein Zu irgendwo vergessen habe oder sowas. Nein, es heißt um zu, sowas. Und manchmal verwirrt sie einen auch mit Sachen. Das macht sie auch sehr gerne, dass sie irgendwas so einstreut, was gar nicht stimmt. Einfach nur, damit man so denkt, hä, was? Moment mal. Nee, das habe ich doch gar nicht so.
Ja. Und hast du dich jemals getraut, mit einer kleinen Plastikschüssel anzukommen für dein geschmiertes Brot?
Nein, warum? Was ist das Problem?
Ja, das kassiert ja sofort einen. Geht ja sofort auf den nächsten Flohmarkt. Das hat Nina Gummich erzählt mal. Geht sofort auf den nächsten Flohmarkt und kauft irgendwelche kleinen Holzbehältnisse, die sie dann verteilt. Und dann bis zum Ende der Dreharbeiten wird er nur noch aus diesem kleinen Holzbehältnis oder meinetwegen eine kleine Porzellanschale oder was gearbeitet. Aber um Himmels Willen bitte nicht Plastik.
Ja.
Also.
Aber dazu muss man sagen, Anke geht mit sehr gutem Beispiel voran. Also es ist nicht so, dass sie alle Leute belehrt. Ich glaube, wenn man sich in ihrer Nähe aufhält und mit ihr zu tun hat, dann färbt es einfach ab.
Ikigai. Wort Nummer 5.
Ja.
Kennst du, hast du gleich erkannt auch schon, alleine an den Schriftzeichen. Mhm. Krass, dass man diese Schriftzeichen lesen kann. Es ist immer noch für mich ein Wunder. Empfindest du das manchmal auch so?
Dass
man mit diesen Schriftzeichen auch noch diese Emotionen und Nuancen ausdrücken kann. Krass.
Also wir könnten eine Stunde darüber sprechen. Also ich erinnere mich noch sehr gut, wie es war, als ich darauf geguckt habe und dachte, was zur Hölle, ich nie im Leben. Und dann der Moment, wo es Klick gemacht hat, wo ich plötzlich gemerkt habe, ich kann japanische Texte lesen. Ich habe immer noch die Perspektive, dass ich mich selber sehe und denke, das ist ja absurd, dass das überhaupt funktioniert. Nee, das Problem beim Japanischen ist, alle sagen ja auch immer, dass Japanisch so eine wahnsinnig schwere Sprache ist. Ja. Ich würde sagen, es ist eine wahnsinnig einfache Sprache. Aber das Problem taucht an Stellen auf, an denen man es nicht vermutet. Und die Schriftsprache ist aus anderen Gründen kompliziert, als man meint. Diese 1000 Zeichen zu lernen, das ist möglich, das kann man systematisieren und machen. Aber die Lesungen, da wird man wirklich komplett Banane. Weil die Zeichen an sich eigentlich keine Laute haben. Und die Laute sich irgendwie dem Sinn anpassen. Also natürlich, es gibt die Zeichen haben halt unterschiedliche Arten, wie man sie lesen kann und die sind dann auch fest. Aber es gibt auch immer wieder Lesungen, die tauchen dann nur einmal auf, weil ein Wort mit diesen Zeichen dann halt so gelesen wird und dann muss man halt eben dieses Wort lernen. Also das Japanische stellt einem immer wieder Fallen an Stellen, an denen man es nicht vermutet.
Ja.
Und das ist so ein bisschen dieser Krüger-Dunning-Effekt. Man denkt, es ist auch einfach und dann befasst man sich eine Weile damit und merkt, dieses Problem gibt es noch nicht. Ich wusste noch nicht mal, dass es dieses Problem gibt.
Ja.
Also davor steht man sehr häufig.
Je mehr man von einer Sache tatsächlich weiß und lernt, desto mehr kapiert man erstmal, dass man nichts weiß.
Ja,
was auch schon wieder sehr philosophisch ist.
Ja.
Und ein schöner alltagsphilosophischer Gedanke. Und dieses Ikigai hat ja auch mit Philosophie zu tun, sehr stark.
Genau, es ist ein Sinn im Leben zu finden, also einen Motor zu haben, überhaupt morgens aufzustehen und etwas zu tun.
Mhm. Also die Frage auch nach dem Sinn.
Ja.
Wann hast du dich das allererste Mal nach dem Sinn des Lebens gefragt? Ich sag dazu, ich habe mich noch nie aktiv nach dem Sinn des Lebens gefragt. Ich habe es einfach angenommen und lebe mit all den Schwierigkeiten und schönen Dingen und so weiter. Aber ich habe noch nie nach dem Sinn des Lebens gefragt.
Also ich weiß nicht, ob ich mich konkret nach dem Sinn des Lebens gefragt habe irgendwann. Mir ist relativ früh klar geworden, dass das eine falsche Frage ist, dass sie kategorisch nicht funktioniert. Weil, und selbst wenn es einen Sinn gäbe, wüsste ich nicht, ob mich das befriedigen würde. Also wenn es der Sinn wäre, irgendeiner höheren Instanz zu dienen, das wäre ja auch nicht schön. Also ich meine, es gibt genug Leute, die das so sehen. Aber ich erinnere mich, als ich zum ersten Mal mich gewundert habe darüber, was das alles überhaupt soll. Und da war ich so vielleicht 6, 7 Jahre alt und habe in den Spiegel geguckt und war total erstaunt darüber, dass ich bin und nicht jemand anders. Ja. Und ich habe mich so in dieser Frage gesuhlt und konnte mich da so drin verlieren. Und dieses seltsame Gefühl, das in mir aufkam, dass irgendetwas nicht stimmt, ich fand das sehr angenehm, ist das falsche Wort, ich fand das sehr reizvoll, mich da aufzuhalten. Und das ist etwas, was ich bis heute nicht verloren habe. So das Mystische an der Welt zu schmecken wirklich und da zu bleiben und zu wissen, es ist eine unbeantwortbare Frage, aber ich halte sie aus und schau mal, was es mit mir macht.
Das habe ich ab und zu auch regelmäßig, dass ich denke, krass, ich bin wirklich nur ich mit meinen Gedanken und ich steuere. Und wie wäre es, wenn ich jetzt jemand anders wäre, wenn ich diese andere Person wäre? Und ich bin dann einfach nur so froh, dass ich bin. Weißt du, auch wenn andere ein tolles Leben haben und was auch immer. Aber man möchte gar nicht jemand anders sein, wenn man Glück hat. Ja?
Also ich glaube, dass das für mich auch so der Anstoß war, mich überhaupt mit Philosophie auseinanderzusetzen, weil erst die Philosophen die Leute waren, die sich mit diesen Fragen auseinandergesetzt haben und mich das einfach sehr interessiert hat.
Möchtest du wiedergeboren werden?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich befürchte, dass wir keine andere Wahl haben. Und ja, die Vorstellung jetzt hier nochmal so komplett durch ein Leben zu gehen, nochmal zur Schule zu gehen, nochmal einen Führerschein machen müssen, all so ein Kram.
Ugh. Ich finde es eigentlich schön.
Ja? Also, dass es nicht aufhört, immer weitergeht.
Ich finde es auch schön. Nein, ich würde auch nochmal zur Schule gehen. Ich glaube, ja. Aber hast du jemals das Gefühl gehabt, du warst schon mal auf der Welt? Manche Menschen haben ganz krass das Gefühl, sie sind nicht zum ersten Mal hier.
Nee, das Gefühl.
Weil wenn du wiedergeboren wirst, regelmäßig, dann müsstest du ja eigentlich schon mal irgendwo gewesen sein.
Naja, es gibt, auch gerade in der Philosophie des Geistes, gibt es Ansätze, bei denen man sagen kann, okay, es ist nicht wirklich Wiedergeburt, auf das es hinausläuft, aber etwas, was ähnlich ist. Also ich würde sagen, wenn es so etwas gibt, was man Wiedergeburt nennen kann, dann kann man sich definitiv nicht daran erinnern, was vorher war.
Okay. Ich muss nämlich immer an Sebastian Fitzek denken, der gesagt hat, er möchte um Himmels Willen nicht wiedergeboren werden, denn so geil wie in diesem Leben wird's nicht mehr. Man hat eher Angst davor, was passiert. Weißt du, dass du dann als Straßenjunge in einem total verarmten Umgebung und in den Slums plötzlich dann wiedergeboren wirst und das natürlich sofort vergleichst mit deinem privilegierten Leben und dann sagt er, nein, ich möchte nicht wiedergeboren werden.
Ja, ich meine, wenn man das weiterdenkt und das wirklich ein ewig wiederkehrender Prozess ist, dann kann man davon ausgehen, dass man in alle Lagen gerät, die man sich vorstellen kann und auch welche, die man sich nicht vorstellen kann.
Ja.
Und die sind nicht nur schön.
Okay, da haben wir noch ein weiteres Wort. Ich gehe jetzt mal zur Nummer 7.
Ja, okay, das
kann ich lesen. Das finde ich interessant.
Kukyo-yome.
Ja, kennst du auch?
Kukyo-yome, ja. Das ist die Luft zu lesen.
Ja, Wahnsinn, was ist das?
Also im Grunde, im Englischen sagt man ja read the room zum Beispiel. Das ist sehr ähnlich. In Japan ist das nochmal viel dramatischer. Weil die Japaner von einem erwarten, dass man in der Lage ist, zu erkennen, was im Raum liegt, ohne dass es direkt angesprochen wird.
Das ist so wie bei Frauen ganz oft. Die erwarten, dass man das automatisch erkennt.
Ja, also ohne generell meinst du
ja,
jetzt?
Ja, generell so. Also ja, ja. Ganz oft schon gesehen. Aber okay, bei den Japanern. Auf was für Situationen bezieht sich das zum Beispiel?
Also Japaner sagen sehr ungern, wenn überhaupt, nein.
Ach ja, ich weiß. Wissen Sie, wo es zum Bahnhof geht? Ja,
genau.
Da lang, nur weil es ihnen zu peinlich ist.
Ja.
Und dann denke ich, okay, das ist merkwürdig.
Ja, es ist halt, die wollen einen nicht vor den Kopf stoßen und geben dann lieber mal eine falsche Auskunft. Das ergibt wenig Sinn, aber so ist es. Aber als Beispiel, ich war mal in einer japanischen Bar abends mit meiner Freundin und meine Freundin hat mich gefragt, ob ich die Kellnerin fragen kann, ob die einen Moskau Mule machen können. Und dann habe ich sie gefragt, habt ihr einen Moskau Mule? Und dann meinte die Kellnerin nur zu mir, einen Moskau Mule zu machen ist, und hielt dann einfach an. sprach dann nicht weiter. Und ich dachte, ja, was ist das? Und dann habe ich gemerkt, ach, die machen keinen Moskau Mule hier. Die haben keinen. Und dann habe ich gesagt, ah, ja, alles klar, okay, dann nehme ich irgendwas anderes. Aber das ist so die Erwartung, dass man versteht, wenn Leute, so ich, man sollte die Leute nicht dahin zwingen, ablehnend zu reagieren auf etwas, was man vorhat.
Du hast die Luft gelesen.
Ich habe die Luft gelesen.
Du hast Kugi Oyomo gemacht.
Ja, genau.
Das ist ja toll. Was mir an den Japanern, ich kenne sie ja nur auch als Touristen oder wenn ich vielleicht mal in einem anderen Land jemanden getroffen habe, was mir so gut gefällt, das ist dieser zarte Umgang miteinander, diese unglaubliche Freundlichkeit. Ja, das gefällt mir auch sehr, das ist so positiv. Auf der anderen Seite denke ich dann wieder, es ist aber auch eine Gesellschaft, aus meiner Sicht jetzt, voller Zwänge. Man kann nicht Nein sagen, man gibt dir eine falsche Auskunft. Einfach aus Höflichkeit klingt ja erstmal ein bisschen krank für uns. Also wie empfindest du das, der einen tieferen Einblick in diese Gesellschaft hat?
Also Japan hat massive soziale Probleme. Die Gleichberechtigung der Frau ist nicht im Ansatz da, okay, wo sie sein sollte. Die Menschen sind völlig überarbeitet. Sie haben ein ganz verkehrtes Verhältnis zur Arbeit und zu Geld. Es ist ein sehr kapitalistisches, materialistisches Land. Aber ja, es kommt halt alles immer mit zwei Seiten und man muss das Land ja nicht gleich heiraten. Ich finde, es ist ganz spannend zu sehen, wie man die Welt auch noch betrachten kann. Und das ist ganz heilsam. Also die haben ein ganz anderes Bild davon, was es bedeutet, ein Mensch in einer Gesellschaft zu sein. Während wir hier ja davon ausgehen, dass wenn wir Individualisten sind, wenn wir irgendwie Kleidung tragen, die niemand sonst trägt, ist das was ganz Tolles. Die Japaner halten das eher für problematisch. Da gibt es das Sprichwort, der Nagel, der hervorschaut, der wird abgesägt. Und so geht man in der Gesellschaft mit Leuten um, die halt auffallen. Die werden einfach ausgeschlossen. Das hat ganz schreckliche Konsequenzen. Also ja, das Land ist sehr problematisch in vielerlei Hinsicht. Mhm. Aber wenn man den ganzen Tag lang gut behandelt wird, dann behandelt man andere Menschen auch gut. Und das ist etwas, was man als Tourist am ehesten mitbekommt, dass man in einem Land ist, wo die Menschen wahnsinnig freundlich sind, zuvorkommend sind, hilfsbereit sind, in einem Maße, wie man es überhaupt nicht aus Deutschland kennt.
Jemand, der cosplaymäßig rumläuft im Kostüm auf der Straße, ist das jemand, der auffällt oder ist das völlig normal für die? Weil du gesagt hast, der Nagel, der hervorsticht, der muss weg. Also ja, alle, die so ein bisschen aus der Reihe tanzen.
Genau, aber Cosplay ist ja dann gar nicht mehr aus der Reihe tanzen. Nee, das ist dann Teil einer Kultur. Da ist man Teil einer Gruppe und die Leute halten sich dann halt eben auch nur in diesen Vierteln auf. Es gibt die Räume dafür. Aber ganz klar ist sowas natürlich auch ein Ventil, ne? Dafür, dass sonst so viel Druck herrscht. Es gibt Leute, die versuchen, da irgendwie ein Ventil zu finden, damit umzugehen.
Jetzt kommt ein Wort, das ich so gar nicht verstehe eigentlich. Das ist einfach die Acht Ma. Und damit ist ja gemeint, der bedeutungsvolle Zwischenraum, also der bedeutungsvolle Zwischenraum oder die bewusste Pause. Ja. Das ist zeitlich gemeint, aber auch räumlich. Mhm. Und gilt für, steht hier, Architektur, für Musik, für Sprache oder auch soziale Interaktion. Mhm. Kannst du mir das noch erklären, diese Pause, dieser Zwischenraum?
Also ich kenne das Zeichen, ich kenne das Wort in anderen Zusammenhängen, aber ich, also konkret jetzt nicht, aber ich ahne, was es bedeutet. Ich meine, auf der anderen Seite, auch das ist nicht besonders komplex. Als Beispiel in der Musik ist die Pause auch elementar wichtig.
Aber es ist nichts wirklich speziell Japanisches. Also da haben wir auch das Wort Pause. Also.
Ja, aber die Auslassung ist es vielleicht. Mhm. An gewissen Stellen eben zu sparen und zu sagen, nee, hier keine Ornamente, hier ganz karg, ganz, ne, es gibt ja auch in alten japanischen Häusern, gibt es einen Innenhof, wo dann halt ein Garten ist. Sowas vielleicht.
Ma. Dann Shoganai oder Shikataganai?
Shikataganai.
Shikataganai.
Ja, in Köln würde man sagen, mehr ist ja nichts dran. Kann man nichts machen.
Ja, es lässt sich nicht ändern.
Ja, hört man sehr häufig, wenn irgendwas schief läuft und dann sagt man Shoganai und zieht einfach weiter.
Ja, ich finde, das ist eine der eigentlich tollsten philosophischen Begriffe, wenn man es so will, auch für uns, dieses es ist, wie es ist. Ja. Einige macht der Satz fuchsteufelswild.
Ja.
Aber wenn man diese Gelassenheit hat und es wirklich zu akzeptieren, es ist ja immer von Akzeptanz die Rede, das ist schon cool. Es ist, wie es ist. Du kannst es nicht ändern.
Ja, und die Japaner sind ja, wenn man überlegt, zwei Atombomben, eine Reaktorkatastrophe, Tsunamis, Erdbeben. Das ist ja auch ein Land, das von der Natur und vom Pech der Welt auch total gebeutelt wurde. Und da muss man eine gewisse, da muss man eine Haltung zu entwickeln. Und Shoganai, das denken da viele drüber.
Ja, wat mut, dat mut. Ja. Sagen wir auch in Norddeutschland, ja, ne? Also vielleicht hörst du das ja auch mal im Tatort dann irgendwann mal so, wat mut, dat mut. Ja. Also, so. Und dann noch ein letztes Wort. Dann nehme ich einfach mal diese Nummer 10. Natsukashi.
Ja, Natsukashi.
Natsukashi?
Ja, genau. Okay. Genau, das ist, stimmt, das gibt's im Deutschen auch nicht. Ein Wort, das am nächsten käme, wäre vielleicht Nostalgie. Mhm. Natsukashi ist das Gefühl, das man hat, wenn man sich an etwas erinnert oder wenn man Gegenstände in der Hand hat, die einen an etwas längst Vergangenes erinnern. Dieses wohlige Gefühl mit ein bisschen Trauer dabei, das ist Natsukashi.
Aber eben keine Trauer, die einen überwältigt, sondern auch irgendwie dann...
Das ist eine wohlige Trauer.
Guck mal, das ist schön, das ausgedrückt. Das ist eine wohlige Trauer.
Ja.
Wenn du an deine Kindheit denkst, wie du aufgewachsen bist, was ist ein typisches Bild deiner Kindheit?
Ja. Ich hab, also wenn ich Fotos sehe von damals, da habe ich wirklich das Gefühl, ich bin in einem Dickens-Roman groß geworden. Wir haben in einem Haus gelebt mit einem Kohleofen. Mein Vater hat so alles zusammengezimmert. Alles war schief und krumm. Wir haben einen großen Hof gehabt mit einem riesigen Garten. Ich weiß noch, dass ich mich als Kind in dem Garten verirrt habe.
Oh Gott, ich bin, wirklich?
Ja.
Das klingt nach Herrenhaus.
Das war vor allen Dingen mitten in Köln. Das ist schon seltsam, dass es dieses Gelände da gab. Meine Eltern hatten Glück. Wir haben ein Haus zur Miete gehabt und unser Vermieter, der war körperlich behindert und meine Mutter hat so ein bisschen den Haushalt für ihn gemacht und deshalb konnten wir dann da in dem Haus, das ihm gehörte, das er nicht benutzt hat, leben. Und ich hatte eine total schöne Kindheit, habe viel im Garten, viel draußen gespielt. Mhm. Also ich habe halt so ein real Gastarbeitergefühl, wenn ich an diese Zeit denke. Wir waren so die Schmuddelkinder.
War Arbeiterviertel, ne? Bickendorf oder wo bist du aufgewachsen?
Bickendorf. Ja, genau.
Arbeiterviertel. Hast du es damals auch so empfunden?
Nein,
wir sind die Schmuddelkinder.
Nein, gar nicht.
Dass du in deiner Welt natürlich einfach so.
Nein, und ich muss auch sagen, also wir sind da sehr integriert gewesen. Um uns herum waren sehr kölsche Leute, sehr kölsche Familien, Leute, die in Karnevalsvereinen waren, sehr viele CDU-Wähler. Die uns dann, also ich hatte auch immer so Bleistifte und Blöcke von der CDU, weil die mir das halt immer so in die Hand gerückt haben. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was das ist. Aber im Großen und Ganzen war das sehr inklusiv. Meine Mutter war eine sehr, sehr gute Köchin und hat alle Leute immer eingeladen. Das Haus war immer voll. Und dann war dann der Pitt mit dem Schnurrbart, der die Schreinerei nebenan hatte, saß dann und hat dann mit meiner Mutter geschwart und die nicht verstanden und sie ihn nicht, aber irgendwie ging das alles. Also es war schon sehr bunt und schön.
Was hat dein Vater beruflich gemacht?
Der war Arbeiter bei der Deutschen Bahn.
Der war bei der Deutschen Bahn?
Ja, und da hat er angefangen als Putzkraft, hat da meine Mutter kennengelernt, weil die auch als Putzkraft dort gearbeitet hat und später ist er Vorarbeiter geworden und hat dann so Putzkolonnen hin und her geschoben.
Als die damals nach Deutschland kamen, fühlten sie sich aber auch schon, weil du gerade das Wort auch integriert benutzt hast, also sie fühlten sich schon als willkommen auch damals? Oder was haben sie erzählt?
Meine Eltern haben sich auf jeden Fall wohlgefühlt. Das kann man sagen. Und ich glaube auch, dass sie nie groß Rassismuserfahrungen gemacht haben. Und das lag wirklich an dem Umfeld, in dem sie gelebt haben. Nee, ich habe lange gebraucht, um zu merken, dass etwas anders ist als bei meinen deutschen Freunden. Aber ich habe das nie als problematisch empfunden. Also vor allen Dingen, es gab auch natürlich in meinem Freundeskreis immer Leute, die auch einen Migrationshintergrund hatten. Und das war alles wild durchmischt. Ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen, das ist eine sehr persönliche Sichtweise, aber dass es sich ein bisschen verschlechtert hat. Dass so eine Gruppenbildung, dass Leute sehr viel mehr aufeinander hängen und jetzt halt nur noch Leute mit Migrationshintergrund und man da so eine Linie zieht plötzlich. Und ich habe das nicht so empfunden in meiner Jugend.
Ja, Bubbles, wir leben alle auch nur in Bubbles. Mir kam nur der Gedanke, als deine Eltern damals nach Deutschland gekommen sind, waren sie ja Fremde.
Ja.
Aber ich glaube, es war ein anderes Fremdsein als heute, oder? Also ich glaube, damals glaube ich, gab es vielleicht eine größere Offenheit Fremden gegenüber, als das vielleicht heute der Fall ist. Vielleicht war es nicht die schlechteste Zeit.
Mhm. Ja, da ist was dran. Ich glaube, die Angst vor Fremden und auch der Hass gegen Fremde hat sich gewandelt.
Ja.
Ne? Ist auch ein bisschen salonfähiger geworden, tatsächlich. Erstmal skeptisch zu sein, zumindest, anderen gegenüber. Aber ich glaube, für meinen Vater, der so als junger Mann mit 19 Jahren nach Deutschland gekommen ist, war das erstmal auch ein wahnsinnig großes Abenteuer. Und der hat mir noch erzählt, wie es war. Der kam im November nach Deutschland. Es war arschkalt. Und also aus Sizilien, wo dann irgendwie auch im Sommer irgendwie 25 Grad, im Winter 25 Grad sind. Da meinte, der ist in Deutschland über die Straße gelaufen und hat gedacht, die Leute bellen ihn an, weil die Sprache einfach so grob klang für
ja,
ihn.
Ja, und das ist sie auch.
Das musste. Ja, auch darüber können wir sehr gerne reden. Ich finde, die deutsche Sprache braucht mehr Zuspruch. Aber das ist natürlich hart. Gar keine Frage. Aber die hatten eine schöne Community. Es gab halt auch sehr viele Italiener, die dann in Deutschland waren. Man hat sich getroffen, man ist irgendwo hingefahren. Die haben Trips gemacht, sind in die Niederlande gefahren, nach Belgien und haben versucht, irgendwie ihre Zeit so schön wie möglich hier in Deutschland zu verbringen.
Sprichst du Italienisch eigentlich?
Mein Italienisch ist leider schlechter, als es sein müsste.
Okay.
Und es ist eingerostet, weil ich wenig Italienisch spreche, weil ich nicht viel Sprachpraxis habe. Aber wenn ich da wieder reinkomme, dann geht's.
Ja. Ich musste mich daran denken, wenn ich in Italien war, dass man so ein gutes Gespür dafür bekommen hat, wie die unsere Sprache eben hören. Weil du gesagt hast, er hatte das Gefühl, man wird auf der Straße angebellt. Mhm. Und wenn die Deutsche nachmachen, und es gab dann auch mal so eine Comicserie, die Sturmtruppen, kannten wir bei uns gar nicht. Die Italiener liebten die Sturmtruppen. Ja. Und da ist immer, kannst du nicht, ach, hier der Fritz. Ja. Immer Fritz ist immer dabei. Und und da habe ich zum ersten Mal ein Gespür dafür bekommen, wie teilweise auch abgehakt, wie hart durch das natürlich auch die deutsche Sprache ist. Und dass sie eigentlich nicht richtig schön. Klingt möglicherweise für manche Außenstehende.
Na, ich bin sehr anderer Meinung. Also natürlich ist es sehr schwer. Man kann halt, wie du schon sehr richtig sagst, die Sprache nicht mit anderen Ohren hören. Aber zumindest sagen wir mal so, um auf Deutsch etwas zu sagen, was Kraft hat und was wohlklingend ist, muss man die Sprache sehr gut beherrschen. Mhm. Auf Französisch kannst du sagen, ich wechsle einen Autoreifen und es klingt wie Musik. Auf Deutsch muss man sich erarbeiten. Und es gibt genug Leute, die das geschafft haben. Ja. Es gibt wundervolle deutsche Poesie. Es gibt ganz fantastische deutsche Texte.
Also, liebster deutscher Dichter?
Ach, weiß ich gar nicht.
Ach so, okay, gut. Dann hätte sein können, dass du dir gerade was einfällt. Nein. Denn ich liebe ja auch Gedichte. Mhm. Ja. Klar, die Italiener können auch sagen, che cazzo. Ja. Klingt immer noch ganz hübsch.
Na. Ja, man weiß, was es bedeutet.
Es ist ziemlich. Und ich fand ja immer, dass eigentlich das Niederländische das schönere Deutsch ist, weil es so weich ist.
Die Niederländer hätten ein großes Problem mit dieser Aussage. Es ist das schönere Deutsch, glaube ich.
Naja, die heißen immerhin Dutch, muss man sagen. Englischen heißen die Niederländer oder die Holländer Dutch. Also da gibt es natürlich die Verbindung zum Deutschen. Das ist ja
nicht zum Norddeutschen
zu leugnen. Auch zum Norddeutschen, zum Plattdeutschen und so. Ja. Ja. Aber die haben was Liebevolles. Das ist ein lecker Stück und so.
Ja,
ich finde es sehr schön. Und wir kriegen ja auch im Tatort einiges an Niederländisch zu hören, weil ihr mit einer niederländischen Kollegin zusammenarbeitet. Ja. Denn der Fall spielt sich dort direkt in der Grenzregion ab. Geht ja um Drogen und so ein Zeug. Und da kriegen wir auch einen Haufen Niederländisch zu hören.
Das stimmt.
Und auch da merkst du, Gott, wie ähnlich das dem Deutschen ist. Mhm. Also man kann es ja ganz oft sogar ein bisschen verstehen.
Man kann es ein bisschen entziffern, ja.
Magst du das Niederländische denn
auch? Ja. Aber es gibt wenig Sprachen, die ich nicht mag. Ich finde Sprachen einfach generell toll.
Ja,
finde ich total spannend. Hat ja auch immer vor, es zu lernen.
Ja, ne?
Ja. Sollte man auch. Ich will also auch wirklich als Respekt diesem Nachbarland gegenüber. So finde ich, man muss sich so als größeres Land auch bemühen um seine Nachbarn.
Mich hat es überzeugt, dass offensichtlich auch so eine gewisse Leichtigkeit und vielleicht auch Humor in dieser Sprache ist, als Linda de Mol, damals Fernsehmoderatorin vor vielen, vielen Jahren, zwischenzeitlich auch mal Fernsehkommissarin, glaube ich, aber die war mal, glaube ich, beim ZDF oder so, war, glaube ich, auch mal eine Kommissarin. Als Linda de Mol mir denn einen niederländischen Satz beibrachte für eben, das ist eine sehr schöne Frau, das ist ein lecker Stück. Und das fand ich so schön, bis heute nicht vergessen. Mhm. Und seitdem sozusagen stehe ich auf du und du mit Niederländisch und würde es eigentlich auch ganz gerne lernen.
Auf Kölsch sagt man lecker Mädchen.
Lecker Mädchen. Mhm. Schön, lecker Mädchen. Hast du dir den Song, den wir mehrfach hören, für den Mario, deinen Cyberermittler im Tatort, der hört, ich weiß gar nicht ehrlich gesagt, was er da hört, aber wir kriegen ganz kurz mit, da ist einmal U2 auf jeden Fall dabei.
Ja.
Where the Streets Have No Name.
Kannst du, glaube ich.
Genau. Hast du den Song ausgesucht?
Nein.
Okay.
Also ich hatte auch, als wir gedreht haben, nichts auf den Ohren.
Logisch, klar, ja, es ist Fernsehen.
Das legt man dann, genau.
Obwohl, genau. Du hättest theoretisch haben können, so ist es jetzt nicht.
Genau, aber nee, da war nichts und da gab es viel Diskussionen. Ich bin mir, um ehrlich zu sein, noch nicht mal ganz sicher, ob das abschließend geklärt ist, was er da hört, ob wir heute Abend wirklich U2 hören werden oder was anderes. Genau, das ist auch etwas, was wir im Laufe jetzt der folgenden Episoden, wo wir da nochmal was finden werden, was passend ist.
Ist das etwas, was du kennst, Musik auf die Ohren und dann bist du viel fokussierter auf eine Sache, als wenn du die Stille hättest?
Nee, bei mir ist es total das Gegenteil. Ich kann keine Musik hören und ich kann auch nicht mal spülen und Musik hören. Mhm. So, das bekomme ich nicht hin, das lenkt mich so ab. Was ich oft mache, ist einfach Kopfhörer mit Noise Cancellation.
Okay.
Und dann ist es einfach wirklich nur stumm.
Stimmt, haben wir nur ein bisschen so diesen Druck auf den Ohren, oder?
Ja, aber ich finde das ganz angenehm.
Ah, echt? Und den mag ich immer nicht so, den Druck. Das ist das Einzige, was mich am Noise Cancelling, wenn man in der Bahn fährt und arbeitet und so. Und das,
diese dann habe ich immer diesen Druck.
Himmlisch.
Ich liebe diese Ruhe.
Ja.
Das ist wirklich ganz toll. Und nee, sonst, wenn ich Musik höre, höre ich Musik. Dann setze ich mich hin und höre Musik.
Damals, als du so deine ersten großen Filme hattest, Kebab Connection oder Superkicks, Chico und so. Mhm. Du hast mehrfach mit Fatih Akin hast du zusammen gedreht, Hauptrolle im Kino. Wie hat sich das für dich damals angefühlt, plötzlich bekannt zu sein?
Gar nicht, um ehrlich zu sein, weil das Gefühl, das ist halt, das war gar nicht so dominant. Also ich bin hin und wieder erkannt worden auf der Straße. Sehr oft haben Leute mich erkannt, wussten aber nicht woher.
Mhm.
Da kommt man in die seltsame Situation, dass man angesprochen wird und man sagt so, ja, ich bin Schauspieler und dann stellt sich heraus, dass man zusammen zur Schule gegangen ist oder so. Das ist peinlich. Aber ich habe das Gefühl, dass die Filme, die ich gemacht habe, einem sehr kleinen Publikum bekannt sind. Also als Schauspieler hatte ich nie so eine Öffentlichkeitswirksamkeit. Wahrscheinlich jetzt mit dem Tatort mehr denn je.
Ja, möglicherweise, klar.
Und ich hatte nie das Gefühl, prominent zu sein.
Nein. Ja. Hattest du davon geträumt? Aber
als ich angefangen habe, schon, sehr. Also, und ich glaube, das geht vielen jungen Menschen so. Bei mir war das sicherlich auch ein Minderwertigkeitskomplex irgendwie. Ich dachte, ich muss ganz groß rauskommen. Mhm. Das war ein Antrieb. Und dann habe ich die Schauspielerei lieben gelernt und auch gemerkt, dass ich meine Anonymität sehr mag. Und dass das ein sehr, sehr kostbares Gut ist, das einen halt eben nicht jeder kennt. Und heute mehr noch als damals, weil alle haben ja sofort eine Meinung über einen und man kann da nichts gegen tun. Das muss man aushalten.
Ja, du kennst so viele prominente Menschen. Ich kenne auch ein paar und ich möchte nicht diese Prominenz haben.
Ja.
Überall betrachtet zu werden, dann wollen sie ein Foto von dir machen und so. Man kennt es ja selber auch, wenn da jetzt plötzlich, wer ist dein, wen würdest du am allerliebsten mal treffen? Wer ist für dich ein richtig großer? Also, wen bewunderst du?
Es gibt so viele Schauspieler. Spontan, Billy Bob Thornton, finde ich.
Na, wenn der jetzt daneben stehen würde, würdest du auch hingucken? Du könntest ja auch nicht weggucken,
Nein,
oder?
Ich kann nicht weggucken, aber ich würde ihn nicht ansprechen.
Nein, das nicht. Ja. Aber du würdest auf jeden Fall hingucken, weil man muss hingucken. Und insofern kann man es den Menschen auch gar nicht verübeln, dass sie einen gucken.
Also wie gesagt, es geht aber mir, wie du sagst, Anonymität, es geht mir auch so.
Gold wert. Ja. Gold wert, ne?
Ja, total.
Ein Ding, das du ja auch gedreht hast, war im Knast zum Beispiel. Ich glaube, das ist auch so ein Lieblingsprojekt von dir.
Absolut.
Hast du so einen Möchtegern-Gangster, hast du gespielt, Erdem, glaube ich.
Ja.
Hieß er. Und das Besondere war aber, erinnere ich mich, du durftest mehr oder weniger diesen Text wirklich selbst gestalten. Es gab nicht dieses Drehbuch mit dem Text, den du vorher lernen musstest.
Ja.
Also du wolltest es offensichtlich. Es ist dir leicht gefallen damals.
Ja, also ich habe das Angebot bekommen damals für die Serie und war so hin und her gerissen, habe die Figur gesehen und dachte, ah, okay, da kann ich was draus machen. Und dann habe ich gesagt, ich wäre dabei, wenn ihr mir komplett freie Hand lässt mit dieser Figur, wenn ich mit der machen kann, was ich will.
Krasse Forderung eigentlich schon mal, oder?
Und ich hätte nicht gedacht, dass die zustimmen. Aber dann kam dann halt irgendwie das Ja und dann habe ich das gemacht. Und natürlich stand da was im Drehbuch zu dieser Figur. Und die Szenen haben natürlich eine Richtung. Aber ich habe sehr oft vor den Takes, bevor wir gedreht haben, da gestanden und ich wusste nicht, was passiert. Und dann kam das Bitte von der Regie und ich bin losgegangen und diese Figur hat irgendwas aus mir raus produziert und ich habe mich am Ende umgedreht und habe gedacht, was zur Hölle, was ist hier gerade passiert? Und ich glaube, in so Flow-Zustände zu kommen in der Schauspielerei, das ist das Schönste, was man erleben kann bei dem Beruf. Okay. Dass man wirklich übernommen wird von etwas anderem.
Was auch leichter fällt dann, als wenn man einen vorgelernten Text dann einfach reproduziert.
Ich weiß nicht, ob es leichter ist. Es ist was anderes. Also es gibt auch, ich meine, ich würde den Unterschied machen zwischen Schauspielern und Performern. Ich glaube, es gibt Leute, die wahnsinnig gute Performer sind, die einen Text bekommen, den ganz toll dahinlegen. Und dann gibt es Leute, die einen wirklich verzaubern können. Und wenn da Dinge passieren, die man nicht vorhersehen kann, auch für die betreffenden Personen selbst, wenn wirklich Magie passiert, das ist für mich Schauspielerei.
Dürftest du in späteren Projekten auch ein bisschen mehr improvisieren, als vielleicht das übliche
ist? Man darf immer so ein bisschen. Ja, ne? Das ist ja jetzt auch kein Shakespeare, was man da macht, wo man dann wirklich ganz detailgetreu am Text bleiben muss. Aber es ist auch nicht immer hilfreich oder nicht immer erwünscht, auch von mir selber, dass ich improvisieren kann. Weil es ist auch natürlich auch gut zu wissen, wo es lang geht und diese Verantwortung nicht zu haben.
Ja. Ne?
Es gibt ja auch sehr viele schlechte Ideen, die man haben kann.
Ja, von dir weiß man ja auch immer. Du hast ja immer so eine wunderschöne hohe Prozentzahl angegeben. Filme, die du ganz schlecht findest. Ich weiß, zuletzt waren wir bei 95, glaube ich.
Es wird immer mehr, ne?
Das ist mir aufgefallen. Es wird immer mehr. Ja, gut. Dann können sich die Kollegen, die mit dir zusammengearbeitet haben, natürlich so ausrechnen. Okay, bei diesen 95% Filmen, die er überhaupt nicht mag, da war definitiv auch meiner dabei. Oder alle denken, sie sind in den 5%, die du gut fandest.
Ja, das wäre die beste.
Vielleicht auch in der Natur des Menschen. Ja. Dass man dann denkt, aber meine Produktion war ja in den Top 5.
Ja, das ist so ein bisschen. Aber letzten Endes, wenn man sich wirklich anschaut, was im Fernsehen läuft, vor allen Dingen auch die Masse. So, es geht auch wirklich rein um die Masse. Und ich habe viele, viele Produktionen gemacht. Wie soll das gehen? Wie kann das alles großartig sein? Das ist ja unmöglich. Und die guten Dinge in der Literatur, in der Musik, das ist ein ganz kleiner Teil.
Ja. Ich darf dich jetzt auch nicht nach deinen Top 3 fragen, weil
der dann Filme, die ich gemacht habe.
Also Knast ist auf jeden Fall dabei. Im Knast
ich
ist auf jeden Fall dabei.
Schon.
Okay.
Aus unterschiedlichen
Dein Orten. Absolutes Lieblingsding war bestimmt irgendwas mit Fatih?
Ja, mit Sicherheit.
Garantiert, ne?
Also Aus dem Nichts mag ich schon sehr gerne. Chico finde ich toll. Schock, mein eigener Film, Würde ich sagen, ist eindeutig unter den 5%.
Hoffentlich.
Auch als Erlebnis war das natürlich spannend. Ja.
Ja,
Hamburg. Da kommen wir wieder in den Norden. Also es sind oft die Sachen gewesen, die ich in Hamburg gemacht habe.
Guck mal, Womit hast du das? Was ist denn da im Wasser?
Ich weiß nicht.
In Hamburg, was liegt denn da in der
Hamburg
Luft?
Hamburg mag mich, ich mag Hamburg.
Du magst Regen. Mhm. Nein, ganz so schlimm ist es ja nicht.
Ach, Hamburg ist eine wunderschöne Stadt.
Zum Schluss noch ein bisschen Autovervollständigung, vervollständige spontan folgende Sätze.
Ja, bin ich bestimmt ganz schlecht dran, weil ich zu kompliziert.
Aber ist ganz einfach. Ein Geräusch, das auf jeden Fall zum Soundtrack meines Lebens dazugehört, ist
Stille.
Mega. Oh Gott, in der Stille liegt so viel Kraft. Ja. Irgendwann entdeckt man das. Wenn ich eine Zeitmaschine hätte, dann würde ich zuerst
wahrscheinlich gar nichts, weil man besser nicht damit rumspielen sollte. Aber ich würde wahrscheinlich eher in die Zukunft reisen als in die Vergangenheit.
Interessant, ja. Ja klar, du als Technik-Nerd kann ich nachvollziehen. Was ist möglich?
Ja.
Was ist alles möglich in 40 Jahren? Was glaubst du, werden wir in 20 Jahren haben, von dem wir heute es uns noch nicht vorstellen können? Etwas, was du und ich hoffentlich noch auch miterleben werden sogar.
Vollständig funktionierende Roboter, Sklaven, die unsere alltäglichen Dinge erledigen und künstliche Intelligenzen, die unseren ganzen Alltag planen und uns alles Denken abnehmen und ganz schrecklich sind.
Mein Adrenalin hole ich mir, wenn...
Ach, ich habe kein Adrenalin. Ich will mir das nicht holen.
Okay. Du bist auch eher so der entspannte Typ, ne?
Ja, ich meine, ich bin auch nur ein Mensch, ne? Aber ich versuche, es gibt viele Dinge, die mich nicht so aufregen wie andere Leute.
Das Tattoo, das ich mir nie habe stechen lassen, zeigt...
Oh, siehst du, das meinte ich. Nichts. Ich habe mir nie ein Tattoo stechen lassen, weil ich mich eben nicht entscheiden kann. Ich fand das schon cool. Ich hätte das gern gemacht. Ich bin wahnsinnig froh, dass ich keins habe.
Ja.
Nee, es zeigt exakt nichts, weil ich mich nicht hätte entscheiden können.
Nicht mal, wo du dich jetzt nicht, du kannst dich jetzt noch nicht mal entscheiden, wo du dich nicht entscheiden musst.
Moment, es gibt vielleicht, es gäbe vielleicht Tattoos, also wie ein Lineal zum Beispiel oder so. Aber etwas, womit man etwas anfangen kann. Dann könnte ich zumindest irgendwie messen, wie lang etwas ist. Also irgendwas Funktionales.
Wie geil ist das denn?
Ich hatte gesehen, es gab so eine Köchin, die hat sich so Ringe in die Handfläche tätowiert und das war dann genau die Menge, wenn sie da Reis reingekippt hat oder Salz, dann konnte sie ungefähr sehen, was das war. Das finde ich super. Ich habe nur keinen Use Case für sowas. Aber das ist, ich würde mir wahrscheinlich ein Lineal irgendwo hin tätowieren.
Das ist so genial.
So eine Umrechnungstabelle.
Sowohl Lineal als auch das mit der Hand.
Ja.
Ich hätte jetzt vielleicht sogar vermutet, fällt mir gerade ein, dass es irgendein schönes Schriftzeichen wäre aus dem Japanischen, was ja auch so ästhetisch ist. Eigentlich wunder, dass mir das nicht früher eingefallen ist.
Oh, das ist doch wahnsinnig peinlich. Also ich meine,
alle Leute, keiner weiß ja, was es heißt.
Ja, die Japaner wissen, was es heißt.
Aber wir tragen es auf T-Shirts und wir lieben es.
Ja, ja.
Hm. Und du nicht.
Ja, da steht oft ziemlicher Käse drauf. Mit so einem Superdry-T-Shirt stand ich mal in Japan. Ja. Da hat mich da niemand drauf angesprochen. Und da habe ich das erste Mal drauf geguckt und dachte, großer Gott, das ist ja kompletter Unsinn, was da steht. Mhm. Das war ein bisschen unangenehm, weil ich sehr darüber lachen musste. Gar nicht böse, aber. Und dann dachte ich mir, okay, das passiert mir nicht nochmal. Aber die Japaner sind schlimmer. Die sind sehr viel schlimmer. Die tragen T-Shirts, auf denen stehen englische Wörter. Das ist zum Schießen. Das kann man sich auch mal im Internet angucken. Das ist sehr, sehr witzig.
Wir tragen auch T-Shirts hier bei uns mit einem Englisch, das es nicht gibt. Wörtern, die es teilweise in der Form nicht gibt, diese Grammatik, die es nicht gibt, ja, das haben wir auch auf T-Shirts.
Ja, ja, aber die Japaner sind da noch mal eine Ecke.
Gib mir ein Beispiel, was du noch in Erinnerung hast.
Ich habe mal eine Tasche entdeckt, die habe ich auch fotografiert. Und da ist so eine Katze drauf und so eine Dose Thunfisch. Und da steht, ein Komma Katze zu sein ist fein, spazieren gehen. Auf Deutsch.
Oh, herrlich. Dennis.
Ja.
Danke dir für die Begegnung.
Danke, ebenso.
War der Moschito immer Moschito oder hieß er früher auch mal anders? Ist ja der Name vom Papa, oder?
Genau.
Aus welcher Region kam der in Italien?
Aus Sizilien, aus Catania.
Und da würde man wahrscheinlich sagen
Moschito.
Ach, da sagt man Moschito. Ja. Und ich dachte, ich war eine Zeit lang in Neapel mal. Mhm. Und da sagt man immer, da würde man sagen Moschito wahrscheinlich. Also sagen wir Che schifo, haben die immer gesagt. Ja, statt Che schifo, also wie eklig, wie ätzend.
Ja, ja.
Die haben lieber Che schifo. Ma Christian, Che schifo. Ja. Ach, und da war es aber Moschito.
Moschito.
Moschito. Mhm. Schön, dann wissen wir das auch mal. Bis bald.
Ciao.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Andi Steffi Frieses Kuhoase Altenburg hat wieder was Schönes für euch.
Der Hund hat mein Bein angeborgt.
Der neue NDR 2 Podcast mit Bjarne Mädel als Nachbar Ralf Prange.
Das ist ja auch sexuelle Belästigung.
Und Olli Dittrich als Nachbar und angehender Podcaster Horst Rode.
Hier spricht euer Horst Rode, Horst Rode spricht hier euer Host.
Ein ganz normales Mietshaus in Hamburg-Barmbek.
Ich bin hier im Haus auch zu der Art Geburtshelfer. Ob man nun ein Kind erwartet oder ein Päckchen mit italienischen Nudelsoßen aus dem Feinkostversand.
Mit einer ganz normalen Nachbarschaft.
Der Ökospießer.
Die Elblätte.
Der Hackenläufer. Und die Capellas.
Der Bumser.
Iluna.
Der Klotzer.
Und ganz normalen Emotionen.
Dann ist das zu viel. Dann raste ich aus. Ich bin da eben gerade dünnhäutig.
Das ist doch klar.
Bambig Bamb. Prange versus Rode. Jetzt in der ARD Audiothek.